Nachts ist es aber immer speziell. Also wer nachts schon mal irgendwo im Wasser war, egal im Baggersee oder von einer Küste oder irgendwo sogar im Freibad, ja, im Dunkeln, in der Nacht, mitten im Ozean, im Pazifik, bei mehreren tausend Meter Wassertiefe, das ist immer speziell. Und wenn dann noch so ein Hai um die Ecke kommt und man da angerampelt wird, muss man dann wirklich dann Nerven haben.
Wenn ich auf dem Pferd sitze, wenn ich für mich bin, dann ist das meine Welt. Dann bin ich, das ist Entspannung, Anspannung, Freude, Liebe, Erwartung, Druck, alles zusammen. Und da kann ich auch total abschalten. Das ist einfach meine Welt. Mhm. Und das große Glück, dass ich diese Welt gefunden habe und auch bis an mein Lebensende für mich so haben darf.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ich darf Sie wieder herzlich willkommen heißen, heute Folge 18. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, es ist die beste Folge. Ich hoffe, ich hatte fast immer recht. Diesmal sind zwei Persönlichkeiten zu Gast, vor denen nicht nur ich, wahrscheinlich auch Sie Respekt haben. Ausnahmetalente, Menschen, die morgens aufstehen und nicht einen inneren Schweinehund spüren, sondern die anpacken, die Disziplin haben, die motiviert sind. Und das haben Sie bewiesen. Es sind zwar Ausnahmeerscheinungen. Zum einen freue ich mich über eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Welt. Es ist zumindest die, finde ich, wahrscheinlich die erfolgreichste Sportlerin Deutschlands, die wir haben, wenn es zumindest nach Olympia geht, nach Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Herzlich willkommen, Isabel Werth.
Dankeschön.
Ich freue mich, dass das heute Morgen klappt. Wir sind Guten ja schon Morgen. Lange im Gespräch und heute klappt es. Wir sind heute früh dran, verraten die Uhrzeit nicht, aber für Politiker ist es zumindest früh. Für Sie wahrscheinlich nicht. Ich freue mich auf den zweiten Gast, Man of the Ocean. Er heißt André Wirsich und er erklärt uns gleich mal, was das mit Oceans 7 zu tun hat, warum er hier ist. Er trifft in seinem Beruf Wale unterwegs, Delfine. Ich habe auch gelesen, einen Hai, einen Bullenhai. Ich will es einfach mal zeigen. Ihr glaubt mir nicht. Ihr werdet es heute erfahren. Herzlich willkommen, André Wirsich.
Ja, vielen Dank.
Ich muss doch noch mal einmal kurz einsteigen, damit ich Sie mitnehme. Ich war gestern Abend überrascht. Ich habe mich gestern Abend ein bisschen vorbereitet. Diese Dimension war für mich neu. Isabel Werth, halten Sie sich fest, ist 21-fache Europameisterin, 9-fache Weltmeisterin. Sie hat 8-mal Gold geholt, 6-mal Silber bei Olympia, ist die erfolgreichste Reiterin der Welt, sie ist Buchautorin und ein Computerspiel wurde nach ihr benannt. Was ist das für ein Spiel?
Ja, das ist ein Spiel, wo Kinder so ein bisschen das Reiten nachahmen können.
Da können die das nachahmen. Frau Werth, wir kennen uns nicht gut. Wir haben uns kürzlich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Was imponiert ist, Sie sind extrem bodenständig. Wie schaffen Sie das, so normal zu bleiben? Sie müssten ja eigentlich fliegen bei der Performance.
Also das freut mich, wenn ich so gesehen werde. Ich hoffe, das ist auch so. Ich bin ganz normal auf dem Bauernhof groß geworden und ich glaube, dass mein Umfeld immer dafür sorgt und meine Familie und der Freundeskreis, dass das auch so bleibt. Und am Ende des Tages, wenn man so durch die Höhen und Tiefen gegangen ist, weiß man, dass es auch ganz normal weitergeht.
Damit Sie Isabel Werth kennenlernen, nur mal ein Zitat von ihr und genau darüber reden wir heute, über den Leistungsgedanken, über das Thema Leistung und Anstrengung. Zitat Isabel Werth, der Leistungsgedanke muss wieder in den Vordergrund gestellt werden. Es ist traurig, wenn Bundesjugendspiele nicht mehr unter Leistungsgesichtspunkten stattfinden, sondern es nur noch um die schlichte Teilnahme geht. Ich glaube, unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn sie mit einem gewissen Leistungsgedanken und Leistungsanforderungen gepaart ist. Zitat Ende. Darüber reden wir gleich. Vorher noch eine kurze Vorstellung. André Wirsich. Herr Wirsich, Sie sind Extremschwimmer. 2014 den Ärmelkanal durchquert und als erster Deutscher und 16. überhaupt hat er es geschafft, nämlich Oceans 7 zu absolvieren. Was ist das genau?
Ja, der eine oder andere hat vielleicht schon mal gehört von den Seven Summits. Aus dem Extrembergsteigen, das ist ja der jeweils höchste Berg auf jedem Kontinent. Ocean 7 sind die 7 am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt, verteilt nur auf 5 Kontinenten, aber man schwimmt nach so ganz klassischen Regeln von 1875, also ohne Neoprenanzug. Man darf das Begleitboot, was man hat, irgendwie zu keiner Zeit berühren, keine technischen Hilfsmittel verwenden, also keine Flossen. Ja, wo das Bild jetzt gerade war von dem Hai, also auch kein Haikäfig und dergleichen. Mhm. Also man ist so direkt zusammen mit dem Meer und daraus habe ich so diese Leidenschaft fürs Meer, fürs Schwimmen irgendwie weiterentwickelt. Und deswegen steht für mich dieser klar, das ist natürlich nach wie vor eine sportliche Leistung. Auch wenn ich so als Extremschwimmer angekündigt werde, ich selber halte mich für völlig normal.
Mit über 50 sehe ich
auch nicht mehr so aus wie so ein, wie Florian Wellbrock oder so, der natürlich noch eine ganz andere Statur hat.
Ich glaube, dass das die Zuschauer jetzt und die Zuhörer wahrscheinlich interessieren wird. Man schwimmt nachts und hat dann ein paar Kilos drauf oder eben nicht, je nach Temperatur des Meeres, ist das richtig?
Genau, man schwimmt dann, muss man sich vorstellen, so North Channel zwischen Nordirland und Schottland, 12, 13 Grad Wassertemperatur.
Da brauche ich richtig Fett auf Rippen.
Da ist es natürlich durchaus auch hilfreich, wenn man ein paar Kilogramm mehr mit
Und was
sich
machen
trägt.
Sie dann? Essen Sie ein halbes Jahr richtig voll
Power? Ja, das ist auch eine tolle Erfahrung, wenn man mal bewusst zunimmt.
Ja.
Also alle
was isst man dann?
Kämpfen ja immer gegen das Gewicht. Eiscreme.
Eiscreme.
Ich mache das immer mit Eiscreme.
Vanille oder was nimmt man da?
Nee, so schon wie Erdbeer oder so.
Ja.
Je nachdem, was du das. Oder Schokolade ist auch sehr, sehr förderlich.
Und wenn's
man wundert sich allerdings, wie schnell das geht.
Und wenn es wärmer ist, das Meer, dann?
Wenn es wärmer ist, dann muss natürlich das Gewicht auch ein Stück runter. Also auch jetzt für die nächste Herausforderung auf den Seychellen, da ist das Meer deutlich wärmer, da muss noch ein paar Kilos purzeln. Ja.
Und wie ist das, die Frage muss ich nochmal stellen, wenn man so ein Hai nachts trifft, sagt man Hallo oder wie geht man miteinander um oder ist man... Denkt der Hai, man ist selber ein Fisch oder wie?
Ja, ein Hai, genau wie die anderen Tiere, die man da draußen trifft, haben natürlich so etwas wie einen Menschen noch nie getroffen da draußen, weil in der Regel schwimmt ja als außer mir und ein paar weniger da draußen keiner rum.
Ja.
Deswegen sind die Situationen eigentlich relativ offen. Ja, und nachts ist es aber immer speziell. Also wer nachts schon mal irgendwo im Wasser war, egal im Baggersee oder vorne an der Küste oder irgendwo sogar im Freibad, im Dunkeln, in der Nacht, mitten im Ozean, im Pazifik, bei mehreren tausend Meter Wassertiefe, das ist immer speziell. Und wenn dann noch so ein Hai um die Ecke kommt und man da angerempelt wird, muss man dann wirklich dann Nerven haben.
Also der rempelt einen an?
Ja,
wo
weil die halt auch nicht so gut sehen. Zum Beispiel auf Hawaii.
Auf Hawaii. So, man schwimmt, es ist nachts. Und auf einmal merkt man, Mensch, da ist jemand, der will Hallo sagen.
Genau, das ist dann schon fast irgendwie, man schwimmt natürlich auch mal gegen Dinge, wie zum Beispiel Plastikmüll oder sowas. Ja, da kriegst du natürlich auch einen Riesenschock. Aber wenn so ein Weißspitzen-Hochseehai dann ja so nah kommt, weil er auch nicht so gut sieht, neugierig ist und einer so anrempelt, das ist mir mehrfach passiert, da kriegt man schon Schock.
Ist ja Wahnsinn. Und was macht man dann?
Ja, in dem Fall einfach ruhig bleiben und weiterschwimmen.
Ja.
Tagsüber, wenn die Haie sich dann, oder wenn mal ein Hai sich wirklich zeigt, dann muss man natürlich aufhören zu schwimmen und dem Hai auch zeigen, dass er gesehen wurde. Also da kann man jetzt nicht einfach weiterschwimmen und so tun, als wenn nichts passiert ist.
Haben Sie schon mal was beim Reiten erlebt? In der Wildnis oder irgendwo, wo sie gesagt haben, da ist irgendein Tier, wo sie sagen...
Also tatsächlich nicht und ich finde es unglaublich und echt spannend zuzuhören. Diese Ursprünglichkeit, wirklich da irgendwo in einem Ozean völlig alleine, da auf einmal von einem Hai angerempelt zu werden, mit der Situation umgehen. Und eben diese, wie er sagte, das Offene. Also ich habe natürlich eine solche Situation noch nicht erlebt und ich war auch noch nicht irgendwo auf einer Safari mit einem Pferd, um dann irgendwie unterwegs den Löwen oder den Tiger zu sehen, was ich unbedingt mal machen möchte. Da hat es aber natürlich nicht diese Ursprünglichkeit, weil diese Tiere auch alle daran gewöhnt sind, wie es eben bei anderen passiert. Also das ist schon Wahnsinn und das ist ja das, was den meisten Menschen ja fehlt oder gar nicht damit in Konfrontation kommen, ursprünglich natürlich mit einem Tier zusammenzukommen oder das zu erleben. Das ist großartig.
Genau, oder mit der Natur als solches, dieses Puristische, ja. Das ist einfach das, was ich auch so genieße. Ja, du wahrscheinlich auch, wenn du in der Natur unterwegs bist. Klar bist du auch in Hallen oder auf diesen Anlagen, aber das ist einfach toll. Mhm. Diese Verbindung, so Körper und Geist zusammen zu haben und dann halt in Verbindung mit der Natur, das ist einfach so die absolute Quelle des Ursprungs.
Ich meine, was mich natürlich als erstes interessiert, sie brauchen ja eine unglaubliche Selbstdisziplin. Also bei mir ist es so, ich bin froh, wenn ich jetzt morgens jogge, dann verabrede ich mich und dann komme ich aus dem Bett. Dann weiß ich, die Kolleginnen und Kollegen, die warten an der Eiche, so dann muss ich raus. Und dann mache ich meine 10 Kilometer und dann bin ich durch. Sie machen ja Spitzenleistungen. Sie müssen ja innerlich sowas von positiv brodeln und motiviert sein. Wie machen Sie das?
Es ist einfach Passion. Es macht mir einfach Spaß. Es ist das, was ich am besten kann, was mir wirklich Spaß macht. Und ich habe ja das Glück gehabt, meine Passion und mein Hobby zum Beruf zu machen. Und deshalb ist das auch keine, keine Quälerei oder sich da morgens, ich freue mich drauf. Ja. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man sagt, oh, ich kann jetzt heute irgendwie nicht so viel Konzentration aufbringen und ich bin jetzt nicht so fit. Dann reitet man einfach ein bisschen in Anführungsstrichen durch die Gegend und reitet ein bisschen aus und entspannt.
Aber trotzdem müssen Sie ja immer, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, immer einen Prozentpunkt besser sein als die anderen, sonst kriegen Sie kein Gold, sondern Silber oder Bronze oder sind gar nicht auf dem Treppchen.
Ja, das ist richtig, aber das ist dann das Zusammenspiel einfach mit dem Pferd und das ist ja auch das, was ich immer gerne als Therapieplatz für mich bezeichne, wenn ich auf dem Pferd sitze, wenn ich für mich bin, dann ist das meine Welt, dann bin ich, das ist Entspannung, Anspannung, Freude, Liebe, Erwartung, Druck, alles zusammen und da kann ich auch total abschalten und habe zwischendurch mal ein paar Gedanken, was ich alles noch so machen muss und dann liegt da schon mal mein Blog oder mein Handy, wo ich mir das notiere, weil mir was unterwegs einfällt, aber es ist einfach meine Welt und das große Glück, dass ich diese Welt gefunden habe und auch bis an mein Lebensende für mich so haben darf.
Ja. Herr Biesig, wie ist es bei Ihnen? Das Erdbeereis kann es ja nicht sein, was motiviert. Ja,
es ist, natürlich, genau wie Isabel sagt, diese Passion, also diese Leidenschaft, die bei mir auch so weit geht, dass ich das, was ich tue, auch deutlich mehr liebe als zum Beispiel Geld. Wenn wir gleich über Leistungssport, Hochleistungssport reden, finanzielle Modelle dahinter, dann ist das nur ein Punkt. Also das ist nicht der Aspekt in meinem Fall jetzt. Auch Anerkennung ist bei mir auch nicht so vorhanden, weil in der Regel, wenn ich irgendwo, es gibt keine Medaillen, es gibt noch nicht mal irgendeine Urkunde, wenn man irgendwo ankommt an so einem Strand, nachdem man so einen Kanal durchschwommen hat, da ist auch keiner. Ja, also ich war froh, als ich nach Helgoland geschwommen bin, da standen immer so ein paar Leute am Strand, aber ansonsten liegen da ein paar Robben rum und so, das ist auch geil. Aber diese Passion, diese Leidenschaft für das, was man tut, und da hat man auch seine Hochs und seine Tiefs. Mhm. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass man jetzt nur weil man in dem besonders, was man tut, besonders erfolgreich ist, dass man jetzt den Schweinehund gänzlich bekämpft hat. Der ist natürlich auch da. Mhm. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass Ziele oder Challenges, wie man heute sagt, auch Leistung generieren. Also immer nur einfach so vor sich hin zu trainieren, so, das ist vielleicht auch ganz schön. Aber wenn es gerade in diesen Leistungsanspruch geht, dann bin ich jemand, der auch gerne Ziele definiert, die auch ruhig anspruchsvoll sind. Vielleicht auch mal über die ein oder andere Grenze hinausgehen, weil das dann für mich zumindest die Motivation dann auch bringt, dann halt eben, wie Sie richtig sagten, dann morgens aufzustehen, mal eine Stunde eher oder mal länger zu machen, mal in diesen Schmerz reinzugehen, mal, das ist ja auch alles nötig.
Aber Sie müssen ja beide eine unglaubliche mentale Stärke haben. Ich meine, wenn Sie auf dem Boot sind und Sie wissen, Sie müssen jetzt ins Wasser, 24 Stunden oder länger, es ist dunkel, da müssen Sie ja auf den Punkt konzentriert sein und mit dem Druck auch umgehen können. Ich meine, es könnte ja auch das Wetter sich ändern oder was auch immer. Aber wie geht man damit um? Wie kann man so eine mentale Stärke aufbauen, dass man auf den Punkt wirklich konzentriert ist?
Also ich arbeite da viel mit Visualisierung. Also ich stelle mir, also ich wohne ja in Paderborn, was bekanntlich nicht am Meer liegt. Also noch nicht, sage ich dann immer, ja. Also, wenn wir über das Thema Klima war. Egal. Jedenfalls, man muss diese Dinge, oder ich visualisiere das. Ich stelle mir das vor, das ist wirklich so ein mentales Training. Dazu muss man sich jetzt auch nicht irgendwo auf einen Stein setzen oder einen Yogakurs besuchen. Mhm. Das kann man einfach von zu Hause aus machen, zwischendurch, sich diese Situation immer mal in den Kopf rufen und sich natürlich, das sind wir wieder beim Thema Resilienz, natürlich auch in dem Augenblick dann im vollen Bewusstsein befinden, dass das jetzt auch der Punkt ist, auf den man so lange hingearbeitet hat und das dann nicht in Nervosität umformt, sondern in Stärke und Selbstsicherheit, weil Selbstsicherheit ist ein absolutes Muss, wenn man dort am Strand steht, ja, Beispiel jetzt St. Peter-Ording mitten in der Nacht und das Ziel, in dem Fall jetzt Helgoland, ja gar nicht sieht. Man sieht die Insel ja weder bei Tag noch bei Nacht, also man schwimmt raus in die offene Nordsee und klar, da muss man aufgestellt sein.
Mhm. Frau Werth, bei Ihnen ist es ja auch extrem. Sie wissen bei Olympia, Sie stehen da und der Reporter wird wahrscheinlich im Zweifel sagen, es geht nur um die Frage, schafft sie Gold oder Silber, ob Sie jetzt in der Mannschaft unterwegs sind oder alleine. Wie schaffen Sie das, wenn Sie da stehen? Oder Sie sitzen ja auf dem Pferd und Sie wissen, in 18 Sekunden geht's los und ich muss Topleistung bringen. Wie schaffen Sie das, da auf den Punkt konzentriert zu sein?
Also erstens ist das ein Zusammenspiel, wirklich Teamwork mit dem Pferd, ein Zusammenwachsen. Und sich kennenlernen und wissen so, wie tickt das Pferd, in welcher Situation und das abrufen. Und da bin ich sicherlich schon gesegnet mit viel Einfühlungsvermögen, darauf zu reagieren, gepaart mit der Erfahrung über 30 Jahre in dem Sport und dann am Ende des Tages sich beschäftigen mit dem Pferd. Aber ich blende das völlig aus. Ich freue mich auf den Wettbewerb. Also viele sagen mal, wie gehst du mit dem Druck um? Es ist für mich nicht Druck in dem Sinne. Natürlich gibt es einen Erwartungsdruck, mehr von mir selbst noch als von allen anderen drumherum, weil ich natürlich performen will und abliefern will. Aber es ist in erster Linie einfach die Freude und der Spaß. Mhm. Und wenn man dann auch vielleicht schon mal die eine oder andere Medaille gesammelt hat, dann ist es auch nicht so, es ist nicht am Ende noch eine Medaille, sondern es ist einfach die Freude am Wettkampf. Es macht mir einfach Spaß, mich zu messen. Und das ist auch das, was ich glaube, was allen Kindern oder den meisten Kindern so geht. Deshalb finde ich es auch so schade, dass dieser Leistungsgedanke Bundesjugendspiele weg ist. Die Kinder wollen ja vergleichen, die wollen ja sich messen miteinander und nicht nur sagen, ach ja, ich war auch dabei, sondern am Ende zu sagen, boah, ich war Dritter oder ich war Erster oder ich war Zehnter. Und auch letztlich durch diese Situation zu gehen, ich habe heute nicht abgeliefert, ich war heute richtig schlecht. Und das muss ich ändern, das muss ich ändern. Das gibt's ja auch, das ist bei mir ja genauso. Mhm. Das ist Gott sei Dank meistens auf den großen Turnieren immer gut gegangen. Aber natürlich habe ich auch meine Misserfolge und muss für mich analysieren. Oder auch Prüfungen, die nicht so gut sind, wo vielleicht der ein oder andere das gar noch nicht so gesehen hat, was da falsch läuft, in die falsche Richtung läuft. Wo muss ich ansetzen, wo muss ich was machen, wie muss ich es ändern, was muss ich mit dem Pferd anders machen, wie muss ich mich anders auch letztlich zusammenraufen und committen. Und das ist ja ein Prozess über viele Jahre und am Ende auch nicht sofort abstellbar, sondern wieder ein Heranarbeiten an Dinge.
Ja, jetzt erleben wir, dass wir, Sie haben es gerade angesprochen, Thema Bundesjugendspiele, aber auch insgesamt bei den Olympischen Spielen, waren wir im Vergleich zu anderen Ländern, auch im Vergleich zur Bevölkerungszahl, nicht mehr erfolgreich, muss man einfach so klar sagen. Ist das ein Spiegelbild dessen, was wir insgesamt in der Gesellschaft erleben? Sie haben gerade die Bundesjugendspiele angesprochen, dass es da nur noch Teilnahmeurkunden gibt, keine Siegerurkunden und Ehrenurkunden mehr. Man hört auch aus dem fußballerischen Bereich, dass die Tore nicht mehr so zählen wie früher und vieles mehr und auch mal ein Unentschieden einfach gilt. Ist das ein Problem einer Wohlstandsgesellschaft oder was ist hier los?
Also das ist sicherlich auch Teil dessen, aber das ist ja viel vielschichtiger. Es ist einmal die Möglichkeit des Zugangs zum Sport, die Möglichkeit, wie werde ich mitgenommen. Angefangen von den Vereinen. Die Vereine leben von einigen wenigen Menschen, die Begeisterung, die Kinder mitziehen, die sagen, komm, machen wir jetzt. Und die vorangehen und die Kinder folgen. Die Eltern, die es mitbegleiten müssen. Alleine, wenn ich meinen Sport nehme, der Zugang zum Pferd ist so viel schwerer geworden, als er vor 10 oder 20 Jahren war, weil die ganze ländliche Reiterei wegbricht. Da, wo früher auf Höfen, in örtlichen kleinen Vereinen viel Kinder Möglichkeit hatten, mit dem Pferd in Kontakt zu kommen. Das ist heute viel, viel schwieriger. Es gibt ja immer mehr städtische Organisationen und Zugänge, die aber Wartelisten haben, die auch defizitär sind, zumachen. Also einfach Schwimmbäder, die marode sind und zu sind, Sportplätze oder Sporthallen, die für andere Dinge genutzt werden, die nicht mehr für die Kinder zugänglich sind. Also Möglichkeiten, Zugänge, Passionen und Leidenschaften und Wettbewerbe schaffen, das muss ja auch gewährleistet sein. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt zu sagen, wie kann ich die Kinder auch motivieren? Und Frankreich, finde ich, hat es gezeigt. Wir haben großartige Spiele gehabt in Frankreich. Und wenn man die Entwicklung im Medaillenspiegel Frankreich sieht, letztlich vielleicht auch mit hervorgerufen durch die Bewerbung, mit durch den Push, durch die zukommende, ich sag mal, Motivation im Lande. Wir kriegen jetzt Olympische Spiele, wir wollen gut aussehen, wir wollen ein tolles Gastgeberland sein, wir wollen aber auch erfolgreich sein, wir wollen der Welt zeigen, was wir können. Das ist ihnen gelungen wie par excellence, kann man sagen. Und ich glaube, das würde einfach unserer Gesellschaft auch sehr, sehr gut tun, wieder ein Ziel vor Augen zu haben. Lass uns rangehen an das Thema Olympische Spiele, sei es jetzt 36 oder 40, sich dafür zu bewerben und einfach Ziele schaffen, beim Kind als auch in der Gesellschaft.
Was ist hier los in der Gesellschaft? Wird das Thema Leistung nicht mehr großgeschrieben? Wie nehmen Sie es wahr?
Ja, ich bin da in vielen Punkten komplett bei dir, was du gerade gesagt hast, Isabel. Ich sehe aber auch, dass Kinder, Jugendliche, teilweise auch Erwachsene natürlich so viele Reize bekommen. Ja, so viele Informationen, so viele Zugänge. Und dann werden ganz viele Dinge angepackt, parallel. nur noch so halb. Also man reitet so ein bisschen im Urlaub mal und dann ist man ja gleich Reiter. Mhm. Ja? So jemand, der da ein paar Mal geritten ist, würde ja sich eisenhart da mit dir am Tisch sitzen und dir noch was vom Reitsport erzählen. Also das ist ja Fakt. Ich kann ja immer nur, ich bin völlig entsetzt dann immer, wenn ich sowas mal erlebe. Ich bin
schon geschmunzelt im Hintergrund.
Ja, ja. Ich habe mal mit Erik Zabel nach dem 6-Tage-Rennen irgendwie an der Bar gesessen und dann kam dann jemand und sagte dann, ja, ich fahre ja auch Rad. Mhm. Und hat dann Erik erzählt, wie das Radfahren funktioniert. Mhm. Also das ist einfach, ja, so, das ist auch ein Fakt, der stattfindet. So, Kinder haben halt diese Zugänge, dazu kommen natürlich diese ganzen sozialen Medien, die natürlich auch teilweise Wahrheiten, gefakte Wahrheiten widerspiegeln. Ja, und dann vermitteln, dass man ja in Perfektion, also dann geben die Leute auch viel zu früh auf, weil sie sich daran sofort orientieren und daran messen. Und es ist einfach, um so gut zu werden in etwas wie Isabel zum Beispiel im Reitsport, ist natürlich wichtig, dass man ja auch durch diese Tiefen geht, dass man sich damit wirklich voll darauf, Fokus und Leidenschaft muss zusammenkommen. Und dann erlebt man nur diese Highlights, wenn man auch wirklich dranbleibt. Und dieser Biss, der ist einfach, man gibt viel zu früh auf heutzutage. Dazu kommt natürlich auch das ganze Umfeld, also es ist ja nicht nur das Kind, der Athlet, was auch immer, sondern das System drumherum. Ja? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe keine olympischen Medaillen gewonnen, ich habe noch nicht mal mich qualifiziert, obwohl ich das auch wirklich versucht habe. Ja? Also damals im Schwimmen, das wäre das Allergrößte gewesen.
Aber ein Ironman,
also ich habe
zehnmal gemacht oder wie?
Aber ich sitze hier wenigstens an diesem Tisch
und kann sagen, unter 10 Stunden.
Ja, ja, genau. Das war ja, ich hatte auch so meine Erfolge, aber ich will damit sagen, ich habe deutlich mehr verloren als gewonnen im Sport, in meinem Leben. Und trotzdem habe ich das immer abgefahren. Also trotzdem, ich finde es auch nach wie vor einfach klasse, wenn jemand viel schneller ist, was ja jetzt sowieso in meinem Alter nicht ausbleibt, aber ich erfreue mich auch daran, an dieser Leistung und strebe dann auch danach, besser zu werden. Und das ist etwas, was ja.
Und man lebt auch glücklicher. Ich meine, ist jetzt
das ist doch toll,
pauschal gesagt, aber was ist da los? Ist es auch Social Media? Ist es die Handynutzung? Ich meine, in Frankreich hat man jetzt eine Studie gemacht. Irgendwie sind die zum Schluss gekommen, vielleicht machen wir doch erst ab 14 Smartphone, ab 18 Social Media. Also bei mir war es normal, Schularbeiten zu machen und dann ging es auf den Sportplatz, nach draußen. Es wurde gespielt, auch im Wettbewerb. Es ging immer um Tore. Ich wollte immer Wettbewerb. Damals hat man ja noch so gewählt. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen mit so einem. Mit den Füßen.
Ja, ja.
Und dann blieb irgendwie zum Schluss jemand übrig. Der musste dann nach rechts oder nach links. Ich glaube, wenn du das heute machst, hast du sofort einen Shitstorm am Hals. Das ist ja irre. Aber wie kriegen wir die Kehrtwende hin? Wir brauchen mehr Werts und mehr Wirsings in Deutschland. Wie kriegen wir das hin?
Naja, ich glaube, es ist einfach eine grundsätzliche Frage in der Gesellschaft. Es fängt in der Familie an. Was natürlich auch immer schwieriger wird, wo gibt's noch die gesunde Familie oder die heile Familie, das ist auch schwierig, das mitzutragen. Früher haben die Eltern die Kinder begleitet auf dem Sportplatz, heute werden sie in der Regel eher abgegeben, abgeliefert und dann geht's weiter. Also ich glaube, das gemeinschaftlich ist schon ein Thema. Ich will das nicht generalisieren, aber es ist in vielen Absolut. Bereichen so, wie ich es beobachte. Wenn ich unser Vereinsleben nehme, dann ist das ganz anders, als es früher war und viel allgemeiner und nicht so personenbezogen und individuell. Ja, und dann ist es natürlich, gehen wir weiter über den Kindergarten bis zur Schule, bis hinterher in die Gesellschaft. Und wie André sagte, es gibt so viele Reize und etwas wirklich klar zu verfolgen. Natürlich muss man auch das Glück haben, die richtigen Leute zur rechten Zeit zu treffen. Ich hatte das große Glück, aber ich wollte auch unglaublich gerne weiterkommen, mich weiterentwickeln und die Ziele haben. Und ich glaube, ist die Frage, ich habe zuletzt noch eine Diskussion geführt, wollen wir in den Breitensport investieren oder in den Spitzensport? Ich glaube, wenn wir in Medaillen, Spitzensport investieren und da vorangehen, dass wir damit die Kinder motivieren und auch vom Sofa holen. Und ich glaube, dass das Vorbilder Anreize setzen. Nicht umsonst haben wir im Fußball die ganzen Kinder, die wollen so sein wie Neuer, wie Müller, wie Kroos. Und den Boom im Tennis gehabt, weil auf einmal alle Boris Becker oder Steffi Graf nacheifern wollten. Ich glaube schon, dass ein Teil Anreize setzt, wenn wir in den Spitzensport weiter vorangehen.
Haben wir damals mehr Vorbilder gehabt? Ist das der Punkt? Ich meine, in allen Bereichen?
Naja, automatisch. Es ist so. Aber ohne, dass wir jetzt hier Politik betreiben, weil die Politik lebt es ja auch vor. Gehen ja auch wenige klar voran. Es ist ja auch ein Durchwurschteln ja. Für alle.
Ja.
Ja, es waren natürlich auch diese Vorbilder, wie du auch gerade genannt hast, die waren natürlich deutlich präsenter. Heute hast du ja Leute, und ich möchte jetzt keinen Shitstorm lostreten.
Doch,
ja.
Doch.
Aber es gibt ja Leute, die laufen, also wenn man da überhaupt noch von Laufen sprechen kann, und die laufen einen 4:30er-Marathon, also 4 Stunden 30, und schreiben dann ein Buch darüber. Also früher hättest du dich ja irgendwie, das hättest du ja völlig totgeschwiegen, dass du überhaupt an den Marathon, dass du da angetreten bist bei 4:30. Ja. Es gibt,
ich bin 4:10 gelaufen, sorry.
Also nochmal, jeder, der den Anspruch hat und der Breitensport macht, um Gottes Willen und so etwas, das kann ich nur begrüßen, das ist auch super. Der kann auch natürlich stolz auf sich sein und so weiter. Das ist ganz prima. Aber wir brauchen natürlich Leute, und wir haben ja auch gute Leute, aber denen muss auch mehr Plattformen gegeben werden. Mhm. Ja, nicht, dass man die jetzt künstlich zu Lichtgestalten aufbaut, aber es kann dann einfach nicht sein, dass dann im Fernsehen diese Präsenz, auch im Internet und so weiter, dass dann immer die gleichen Leute da sind, ja. Also da brauchen wir auch ein paar frische Leute. Und wir haben echt super tolle Talente. Dem muss auch der Raum gegeben werden. Anerkennung ist einfach eine ganz wichtige Währung da draußen.
Ja.
Und das muss solchen Leuten auch zuteil werden. Das muss sich natürlich erarbeiten, das ist klar. Aber es kann nicht sein, dass man, nur weil einer da ein paar Social-Media-Clips hat und da irgendwie ein paar Sprüche raushaut, dass so jemand dann eine Bühne bekommt und die auch behält. Und andere, die wirklich vielleicht eine deutlich bessere Vorbildfunktion hätten für die Allgemeinheit, gerade für die jungen Leute, dann irgendwie immer hinten anstehen. Ja. Das ist einfach ein Unding.
Ja. Aber offenkundig sind andere Länder besser dran als wir, sind hungriger, zumindest wenn man den Medaillenspiegel sieht im Verhältnis zur Bevölkerung. Ist das ein breites gesellschaftliches Thema? Also ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber du hast natürlich bedingungsloses Grundeinkommen, hier das Bürgergeld, die Bahn kommt nicht mehr pünktlich. Jetzt sagte letztens ein Aufsichtsratschef, vielleicht sollte man auch nicht mehr die Uhrzeiten nennen, wann sie genau kommen, sondern nur noch ungefähr. Also was ist hier los? Das ist ja, man hat ja das Gefühl, das zieht sich in die Breite der Gesellschaft, dass Leistung etwas Schlechtes ist, Anstrengung etwas Schlechtes.
Ja, ist einfach die Frage, habe ich einfach Spaß an dem, was ich tue? Ich glaube, wenn man seine Passion findet und Spaß hat, an etwas zu tun. Und ich meine, der heutige Arbeitsmarkt bietet jedem die Möglichkeit, seinen Platz zu finden, wo er Spaß dran hat. Weil ich kenne überhaupt gar keine Branche, die nicht Mitarbeiter sucht. Ja. Also es muss ja irgendwo sein, dass Arbeit offenbar nicht so anerkannt wird wie Nichtarbeiten. Also wenn Arbeit weniger wert ist als Nichtarbeiten, dann stimmt ja irgendwas nicht.
Ja.
Und da fängt es ja mal an. Also über das Bürgergeld muss man tatsächlich ja mal nachdenken. Und immer das Kind anders zu nennen, mal war es Hartz IV, jetzt ist es Bürgergeld. Ja. Also die Entwicklung ist sicherlich nicht gesund, wenn Menschen nicht den Anreiz haben, zu arbeiten, damit es ihnen besser geht.
Ja.
Wenn es ihnen so besser geht, warum sollten sie sich natürlich bemühen?
Ja.
Und da fängt es schon an. Das ist die Basis allen Tuns und wird vorgelebt bis hin in den Sport. Das ist ja letztlich das, was Familien, was Eltern, was Vorbilder vorleben, eifern Kinder nach. Da fängt es
ja
an.
Ja. Jetzt ist der Sport in der Politik im Innenministerium verankert, wissen wahrscheinlich viele nicht. Der Innenminister ist natürlich beschäftigt in diesen Tagen, ja, ob Frau Faeser oder davor Herr de Maizière. Also ist das richtig? Oder müsste man den Sport nicht als Politik viel mehr hervorheben? Weiß ich nicht, im Kanzleramt, ich will jetzt nicht schon wieder ein neues Ministerium aufmachen, oder ist das einfach eine persönliche Frage der Person, die das dann verkörpert? Aber man sieht dann immer die Politiker bei den Olympischen Spielen, sitzen sie dann da bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, dann steht nächsten Tag in der Zeitung, was das alles gekostet hat, und dann hört man irgendwie wenig, hat man so das Gefühl, weil die vielleicht mit anderen Themen beschäftigt sind. Was kann die Politik besser machen, um Sport, aber auch Leistungssport, darum geht es ja auch, wieder in den Vordergrund zu rücken?
Ich glaube, also erstmal unterstelle ich, dass die Leute wie zum Beispiel Frau Faeser so viele Dinge, so viele Themen auf dem Tisch haben, dass man das schon fast nachsichtig damit sein muss. Aber du hattest gerade über Vereinsarbeit gesprochen, ja, diese Organisation. Ich meine, jeder kommt gerne zu einem Fest, Vereinsfest, zu einem Event, was auch immer, und oftmals wird nicht gesehen, was alles dahinter steckt, wer sich da teilweise ehrenamtlich einsetzt. Und da, diese Leute, das muss erhoben werden. Ja, auch diese Arbeit muss gefördert werden. Vielleicht auch über Bezahlmodelle, wie die Amerikaner. Die Amerikaner haben nicht diese Vereinsarbeit, die wir haben. Dort ist man aber bereit, beispielsweise für eine Schwimmtrainingseinheit, die jedem zugänglich ist, zu bezahlen. Das ist ja auch immer so. Wir haben immer, gerade in Deutschland, diesen Anspruch, dass bitteschön, alles muss hier zur Verfügung gestellt werden, in bester Qualität. Ja, das darf alles auch nichts kosten, muss irgendwie alles umsonst sein. So funktioniert das natürlich auch nicht. Also, ja, was kann die Politik tun? Die Politik muss natürlich sicherstellen oder sollte sicherstellen, dass das entsprechend die Sportstätten vorhanden sind. Vielleicht auch mal über neue Modelle nachdenken. Ja, dass diese ganze Bürokratie, die wir natürlich haben beim Bau neuer Anlagen, das wird ja auch vieles erschwert. Also wir haben jetzt gerade in unserer Region wirklich tatsächlich das ein neues Hallenbad eröffnet, einen Neubau. Und die haben dort ein komplett anderes Konstrukt
gewählt zur
Finanzierung in Hövelhof. Ja, also das ist einfach, wer Lust hat, sich da mal einzulesen, wie die damit umgegangen sind. Also wirklich fantastisch. Die haben das in Rekordzeit, haben die dieses neue Hallenbad gebaut. Da haben so viele Politik, lokale Unternehmer, da haben so viele Leute Hand in Hand zusammengearbeitet. Und jetzt haben wir diese Wasserfläche da. Da geht es aber weiter. Ich kann natürlich jetzt nicht für 4,50 Euro Eintritt verlangen, dass ich dann da als Rentner, sage ich jetzt auch mal ganz provokant, dann gleich die ganze Bahn gepachtet habe. Mhm. Ja, auch da muss man natürlich irgendwie gucken, wie man das dann auch vernünftig aufteilt. Mhm. Aber ja, die Politik kann natürlich da deutlich mehr tun. Gerade wenn es um das Thema geht, du hast es angesprochen, Sportevents hier nach Deutschland zu holen. Ja? Wir haben das gerade gesehen, die Fußball-Europameisterschaft. Ich fand das einfach ganz toll, wie Nationen hier zu uns nach Deutschland gekommen sind, die sich vor Jahrzehnten noch bekriegt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir hier alle zusammen hier getanzt haben, gefeiert haben. Sowas ist auch immer ein Schub. Aber der verpufft natürlich auch. Es muss eigentlich gleich schon der Unterbau kommen.
Ja, also ich sehe das genauso. Natürlich wäre es ein großartiges Zeichen, ein eigenes Sportministerium zu haben, um die gesellschaftliche Bedeutung des Sportes hervorzuheben. Aber am Ende des Tages ist es nicht das Thema, ob es jetzt im Innenministerium, im Schulministerium, im Gesundheitsministerium oder im Kanzleramt. Es zeigt nur, an wie vielen Stellen der Sport eigentlich in Anführungsstrichen untergebracht werden könnte, weil er eine solche gesellschaftliche Bedeutung eigentlich mit sich bringt, sodass man sich tatsächlich die Frage stellen kann, ist es nicht, hat es nicht schon genügend Eigenständigkeit in der Bedeutung oder sollte es das nicht bekommen, um auch nach außen das Zeichen zu nehmen und auch letztlich mal da einen nur mit dem Thema voranzuschicken. Das ist richtig. Also ich glaube, es gibt viele Dinge und wenn wir uns tatsächlich mal in Deutschland entscheiden können, jetzt zum Beispiel Olympische Spiele zu holen, dann ergibt sich das automatisch. Dann haben wir eine ganz klare Ausrichtung und ein klares Ziel vor Augen und dann müssen da auch alle sich drauf ausrichten. Also ich glaube, Events, wie eben die Fußball-WM, EM gezeigt haben, zeigen, zu was Deutschland fähig ist, was für ein großartiger Gastgeber Deutschland sein kann. Und das ist letztlich auch die Menschen begeistert. Wir müssen sie nur alle abholen und auch wegkommen von dem, von der großen Sorge, es wird ein finanzielles Desaster, sondern ganz im Gegenteil. Die infrastrukturellen Dinge, die anstehen, die müssen so oder so gemacht werden. Sie werden aber vielleicht durch Olympiaspiele allenfalls beschleunigt und wir bauen eben nicht 100 Jahre an einem Flughafen oder an einem Bahnhof rum, sondern wir müssen fertig werden. Da muss es bis dahin sein.
Ja, jetzt heißt dieser Podcast einfach mal machen. Sie haben das Beispiel aus Hövelhof angesprochen. Das war eine Truppe, die haben einfach gemacht. Innerhalb von wenigen Monaten einfach mal ein Schwimmbad gebaut. Und nicht groß geredet und, wie man sagt, gelabert. Bei Ihnen ist das ja ähnlich. Sie machen einfach. Ja? Sie trainieren einfach und diskutieren nicht. Ja? Wie beobachten Sie das in Deutschland insgesamt, dieses Behäbige, dieses lang anhaltende Diskutieren, bis überhaupt mal was passiert? Das ist jetzt gar nicht nur auf die Politik, vielleicht ist das auch im Sport so, ich weiß es nicht, in der Breite. Wie kriegen wir in Deutschland eine einfach mal Machen-Mentalität hin, so wie die das in Hövelhof geschafft haben? Einfach mal ein Schwimmbad bauen. Weil es wird ja alles immer tot diskutiert und dann gar nicht mehr gemacht und
indem man auch neu denkt, ja. Und nicht irgendwie darauf wartet, dass jetzt irgendwie sich irgendwelche Gesetze ändern, dass irgendwelche Leute irgendwas mit einem machen, was einen dann vermeintlich befugt. Also wirklich auch neu zu denken und sich zu überlegen, Mensch, wie kann ich das erklärte Ziel mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, und verflixt nochmal, das muss man auch mal ganz klar sagen, wir haben ja immer noch super Mittel hier in Deutschland. Mhm. Ja? Also wenn ich mir da andere Länder angucke, und ich bin ja, habe das Privileg, im Rahmen auch meiner Botschaftertätigkeit wirklich in vielen Ländern auch zu Gast sein zu dürfen. Und wenn man da mal so dahinter die Kulissen guckt, so toll ist das da auch alles nicht. Mhm. Ja? Also wir haben immer noch super Möglichkeiten. Und die Frage ist auch mal, was macht man aus diesen Möglichkeiten? Genau. Und da machen wir einfach viel zu wenig. Und da brauchen wir nicht zu warten, bis jetzt, geschweige um Himmels Willen, neues, noch ein Ministerium, sondern das fängt wirklich bei jedem Einzelnen auch an. Da tut man auch gut daran, sich nicht abzulenken mit irgendwelchen Dingen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und dann von den eigenen Schwächen oder von dem Schweinehund, der dann in einem dann zu laut spricht, dass man das auch wirklich anpackt. Ja. Da gibt's auch gar keine, da kann man sofort loslegen.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke auch, das Machen ist bei vielen mehr möglich, als jeder für sich selber vielleicht in Anspruch nimmt. Ich bin in meinem kleinen Bubble und habe meinen Stall und muss sehen, dass das rund läuft und kann gar nicht so viel rechts und links gucken, sondern versuche einfach in die Zukunft zu planen, versuche die nächste Generation an Pferden aufzubauen, versuche mit meinem Team, mit 10 Funktionären, Besitzern wirklich das alles hinzukriegen und letztlich auch über den Tellerrand hinweg zu gucken. Aber am Ende des Tages ist es ja an allen gelegen, sei es an den Institutionen, an der Gesetzgebung. Wir können es ganz eng auslegen oder wir können auch mal ein bisschen liberal und freier mit Dingen umgehen. Also bin ich bereit, Dinge anzugehen? Bin ich bereit zu sagen, komm, wir machen jetzt mal hier weiter und ohne, dass da jetzt die nächste Sitzung kommen muss und entschieden werden muss, können wir so oder so machen? Nee, machen. Mhm. Also nicht wieder 3 Entscheidungsebenen abwarten müssen. Also Bürokratie kann man ja auch, ohne dass man 3 Gesetze wieder ändert, umsetzen und schneller machen. Ja. Das fängt in jeder Kommune an. Gibt es da einen, der es ganz eng auslegt? Oder sagen wir, komm, wir wollen was hinkriegen. Wir wollen den Ladenleerstand hier in der Stadt hinkriegen. Wir müssen was tun. Und da müssen wir nicht jetzt auf die letzte Ecke warten. Und da ist am Ende des Tages jeder gefragt und jeder kann es machen und bewegen.
Vielleicht sollten beide nach der Karriere in die Politik einsteigen. Zum Schluss, Sie sind Vorbilder. Ich kann mir vorstellen, dass viele junge Leute jetzt auch zuhören oder zuschauen. Wir sind ja auf YouTube und auf den ganzen Audiokanälen, Spotify etc. unterwegs, die sagen, Mensch, kann man die irgendwann mal sich anschauen, die beiden, was die so machen oder was sind die größten oder die neuen großen Projekte, die anstehen, André Wirsig, wo kann man, was steht als nächstes an? Seychellen, Neuseeland, ja, Hawaii? Wo muss man hinfliegen, um zuzuschauen?
Nein, man kann das bequem von zu Hause
damit
aus verfolgen.
Damit da nicht nur Pinguine sind.
Ja, tatsächlich, auf den Seychellen versuche ich diese Strecke zwischen Mahé, das ist die Hauptinsel, und Ladik, das sind 53 Kilometer offshore, die versuche ich jetzt zu schwimmen.
53 Kilometer?
Genau.
Offshore heißt also wirklich die ganze offener Zeit
Indischer Ozean.
Komplett, ja, ohne genau. Irgendwie... 53 Kilometer, wie lange braucht man dafür?
Ja, das weiß man nicht so im Vorfeld.
Ungefähr. Ich je nach Wind
mich
auf jeden und
Fall
Wetter.
Auf immer auf die schlimmsten Bedingungen vor. Also das kann dann schon zwischen 12 und 20, 24 Stunden dann dauern.
Oh ja.
Schauen wir mal.
Wann dauert es 12 Stunden länger, wenn der Wind und das Wetter
ja, die Strömung, spielt? Ja, das ist ja auch eigentlich so, der Kern der Mission ist ja nicht, allen zu zeigen, was ich doch für ein super Schwimmer bin, sondern eigentlich auch diesen Perspektivwechsel den Leuten so zu vermitteln, gerade auch übrigens den Leuten an diesen Orten, die irrewitzigerweise genau die sind, die sich am weitesten entfernt haben von der Natur, in dem Fall vom Ozean. Also Strömungen, Meeresströmungen ändern sich gerade, dieser Klimawandel findet statt. Und sowas versuche ich natürlich dann aufzuzeigen. Ja. Und über diese Aktionen praktisch die Leute auch übrigens auch die Politik ein Stück weit mitzunehmen und zu sensibilisieren, den Ozean in dem Fall nicht nur als eine schöne Kulisse für den Urlaub zu sehen, sondern halt auch ein Ökosystem, von dem wir als Menschen ja abhängig sind. Ja,
vielleicht
sind.
Machen wir nochmal einen eigenen Podcast zu diesem Thema.
Sehr gerne.
Also wann geht's los? Wann muss man
im Dezember buchen? Geht's los.
Im Dezember?
Ja, das weiß ich noch gar nicht. Also das ist
je nach Strömung,
je nach Wetterlage und so weiter.
Was ist geplant?
Es ist geplant, da wirklich tatsächlich, wenn das Zeitfenster da ist und da gibt es nur ganz wenige Tage im Jahr, wo das theoretisch überhaupt möglich ist und dann auf dahin und geht's dann geht es sofort los.
Wen trifft man dort? Bei den Seychellen? Auch Haie?
Ja,
Wale?
Zum Glück schwimmt auch noch der eine oder andere Hai rum, das sind ja auch gut, dass sie noch da sind. Wale dort weniger, aber ja, kann natürlich auch vorkommen. Ein paar giftige Quallen sind auch da. Also man muss irgendwie auf alles gefasst sein. Bin ich also auch. Ich sehe mich ja immer als Gast.
Kann das gar nicht.
Wahnsinn.
Kann das gar nicht.
Und ich nehme auch immer alles, was kommt.
Also liebe Zuschauer, ihr müsst einen Flug buchen Richtung Seychellen. Wann muss man den jetzt buchen? Anfang Dezember und dann 4 Wochen bleiben.
Eventuell ja, genau, über Weihnachten. Das wäre natürlich ganz prima. Ja, genau. Ja. Schön da in der Sonne noch den Dezember verleben. Ja. Oder bequem von zu Hause aus und im Internet.
Ja. Frau Wert, was steht bei Ihnen großes an bald?
Na, jetzt geht's in die Hallensaison, in den Weltcup. Da haben wir jetzt diverse Weltcup-Turniere und Qualifikationen. Beginnen jetzt in Lyon Ende Oktober und dann haben wir nächstes Jahr das Finale am Ende der Hallensaison im April in Basel.
Gibt es da noch Karten?
Ja, da ganz
da gibt's
sicher.
Noch Karten.
Da also bin ich ziemlich sicher, ja. Wobei man sagen muss, das wirklich die Weltcup-Turniere und wir erfreuen uns da wirklich großer und zunehmender Zuschauerzahlen. Also die Küren sind in der Regel tatsächlich voll und ausverkauft. Das macht riesen Spaß. Und dann haben wir eine Europameisterschaft im nächsten Jahr. Da wissen wir noch nicht ganz, wo sie stattfinden werden. Und dann ist das ganz große Ziel Aachen 2026, die Weltmeisterschaften. Und ich glaube, das wird ein super tolles, schönes Event und da freuen wir uns sehr drauf.
Es hat mir große Freude bereitet. 2 Ausnahmetalente darf man gar nicht sagen, Ausnahmeerscheinungen. Isabel Wert und André Wirsig, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Freut euch drauf. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.